Hallo und ganz herzlich willkommen zur heutigen Session von Börse at Home, Ihrer montäglichen halben Stunde mit Börsen-Know-how. Heute mit einem etwas exotischeren Thema, aber deswegen nicht minder spannend. Kunst als Anlageklasse. Ich habe keine Ahnung, was Kunst als Investment angeht. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Julian und Svenja heute da sind und die nächste halbe Stunde nutzen werden, um Ihnen darüber zu berichten, zu erklären, wie das funktionieren kann. Herzlich willkommen, Svenja. Herzlich willkommen, Julian von Artrade.
Dankeschön.
Ich übergebe direkt an euch. Ihr stellt euch selbst vor. Und es ist wie immer, können Sie Fragen stellen? Geben Sie die einfach unten ins Panel ein. Wir werden die am Ende der Session nach Möglichkeit beantworten. Und ich wünsche Ihnen eine spannende halbe Stunde.
Danke.
Wunderbar. Vielen Dank, liebe Edda. Ja, auch von unserer Seite nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, die Mittagspause nehmen, um etwas über das Thema Kunst und Kunst als Anlageklasse zu erfahren. Artrade ist ein Fintech und macht Investitionen in Kunst für alle zugänglich. Und zwar nicht irgendwelche Kunst, sondern Blue Chip Art, also physische Arbeiten der renommiertesten Künstlerinnen und Künstler der Welt, der Top 100. Und diese Kunstwerke sind nicht nur wichtiges Kulturgut, was man aus musealen Ausstellungen kennt, sondern eben auch eine attraktive Anlageklasse, ein extrem etablierter Markt, der dahinter steht. Bisher hatten allerdings nur sehr, sehr wohlhabende Menschen überhaupt Zugang dazu. Allein schon aufgrund der hohen Kaufpreise, die für Werke in dieser Kategorie eben aufgerufen werden. 6-, 7-stellige Summen, teilweise mehr, sind da keine Ausnahme. Und Artrade ändert das. Man kann mit uns bereits ab 1.000 Euro mittelbar in diese Kunstwerke investieren, an der Wertentwicklung partizipieren und damit sein Portfolio diversifizieren. Und außerdem sorgen wir noch dafür, dass die Kunstwerke eben nicht verschwinden, sondern weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich bleiben und das Kulturgut sozusagen erhalten bleibt. Wie das funktioniert und warum das ein lohnendes Investment ist, darüber sprechen wir heute natürlich. Zunächst ein paar Worte, aber vielleicht noch zu uns, wer wir eigentlich sind. Svenja, magst du anfangen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Svenja Heyer und ich bin, wie gesagt, eine der Mitgründerinnen von Artrade. Ich habe einen ganz klassisch wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, habe BWL studiert und war dann lange Zeit bei McKinsey in der Unternehmensberatung mit Fokus auf Finanzen, Versicherung. Und investieren war immer schon ein Thema, das mich begleitet hat. Kunst auf der anderen Seite, aber eben auch, also ich bin tatsächlich eine Kandidatin, die fast ein bisschen froh ist, wenn im Sommerurlaub es auch mal regnet, damit alle mit einem ins Museum gehen müssen. Und die Möglichkeit, den Kunstmarkt, wo mir immer schon bewusst war, dass es eine spannende Anlage ist, eben durch diese Möglichkeit, anteilig zu investieren, wirklich auch breiter zugänglich zu machen, war was, wovon ich direkt mit profitieren konnte und weswegen ich sehr froh bin, dass wir das jetzt grundsätzlich möglich machen können.
Wunderbar, vielen Dank. Genau, da vielleicht ein paar Worte zu mir. Julian, ebenfalls einer der Mitgründer. Ich habe meinen Hintergrund im weitesten Sinne in der Kommunikation, habe zuletzt, bevor ich mich mit Artrade und Svenja und David selbstständig gemacht habe, im C-Level eines SMIs hier aus dem Rheinland gearbeitet, dort das Thema Unternehmenskommunikation intern wie extern auf- und ausgebaut, hatte da aber auch die Möglichkeit, mich mit anderen Themen zu beschäftigen, habe ein großes Change-Projekt geführt, einige Unternehmenszukäufe mit begleitet und konnte mich ganz gut in dem Bereich umtun. Davor war ich lange als Wirtschaftsjournalist unterwegs. Ich habe eine klassische Ausbildung an der Kölner Journalistenschule durchlaufen und habe dann für verschiedene überregionale Medien wie die Zeit, das Handelsblatt, Spiegel Online und zuletzt das Fokus-Magazin im Investigativteam über Wirtschaft auch geschrieben und berichtet, habe also mich immer schon mit diesem Thema letztlich auseinandergesetzt. Und Kunst war immer eine private Leidenschaft von mir. Bin früh durch meine Eltern letztlich sozusagen an das Thema herangeführt worden und genau, aber nicht letztlich sozusagen mit dem Wirtschaftsaspekt, sondern immer mit dem Fokus auf das kulturelle Thema. Die Leidenschaft war aber schon immer da. Und der Dritte im Bunde, das ist der David. Achso, ja, vielleicht ganz kurz meinem Hintergrund entsprechend kümmere ich mich bei uns eben um das Thema Marketing und unter anderem auch um Investor Relations. Und der Dritte im Bunde, der David, der ist heute nicht dabei. Er ist aber derjenige, der bei uns federführend das Thema Kunst sozusagen im Blick hat. Er kommt aus einer Familie, die Kunst sammelt, hat das Thema also quasi schon mit der Muttermilch aufgenommen und entsprechend kümmert er sich bei uns um das ganze Thema Sourcing und unterhält unser Netzwerk zu Galerien und Kunsthändlerinnen und Kunsthändlern auf der ganzen Welt, baut das permanent aus und kümmert sich daneben noch um die Themen Business Development und Partnerschaften von Artrade. Genau. Das vielleicht in a nutshell zu uns. Vielleicht hat der ein oder andere oder die ein oder andere von euch ja schon von uns gehört. Wir sind mit Marktstart vor einigen Jahren, seitdem haben wir eine ganz gute Medienresonanz bekommen. Bei uns gab es beim WDR, NTV, Arte, T3N und der Welt zu sehen, zu hören, zu lesen, zuletzt bei Finance Forward, einfach weil die Idee innovativ ist und ja, sehr gut angekommen ist, dieses teilweise auch demokratisieren und teilweise auch disruptieren eines bestehenden Marktes. Das zu uns, nun aber zum Thema, für das heute alle hier sind, Kunst und den wesentlichen Fragen, ist Kunst eigentlich eine attraktive Anlageklasse? Wie funktioniert der Kunstmarkt? Was muss man über den Markt eben wissen? Und last but not least, wie funktioniert Artrade und wie kann man einfach mit Artrade in Kunst investieren? First things first, die Frage, ist Kunst eigentlich eine attraktive Anlageklasse? Und um die Antwort direkt vorwegzunehmen, ja, ist sie, wenn man eben in die richtige Kunst investiert. Da kommt es eben auf den Selektionsprozess an, auf den wir hinterher auch noch eingehen. Aber mit Kunst kann man sein Portfolio auf jeden Fall exzellent diversifizieren. Und genau, werfen wir jetzt mal einen Blick auf das Marktvolumen, damit Sie eine Vorstellung davon haben, in welchem Umfeld wir uns bewegen. 2022 wurden auf dem globalen Kunstmarkt knapp 68 Milliarden US-Dollar durch den Handel und den Verkauf von Kunst erzielt. Das ist eine Steigerung von 35% seit dem Jahr 2020, dem Jahr, in dem es sozusagen mit der Pandemie losgeht. Und warum benenne ich dieses Jahr so? Weil sich da der Markt als besonders krisenresistent erwiesen hat. Wir sehen hier diese Zahl von 11 Milliarden, die zuletzt im Online-Segment umgesetzt wurden. Im Jahr zuvor war es nochmal ein bisschen mehr, 13,3 Milliarden. Wir sehen also, der Kunstmarkt pendelt sich auch im Online-Segment auf einem hohen Niveau ein. Das war vor der Pandemie nicht der Fall. Da ging es ganz klassisch über physische Auktionen, über Galeriebesuche und all diese Dinge waren während der Pandemie natürlich nicht mehr möglich. Und der Markt hat extrem schnell darauf reagiert, hat Online-Formate entwickelt. Die Auktionszyklen haben sich verändert von diesen sehr standardisierten, festen Auktionsrhythmen hin zu permanenten Auktionen, die eben auch online abgewickelt werden. Und es hat es so geschafft, zu einem der wenigen Gewinner der Krise zu gehören und auch aus dieser Pandemie mit exzellenten Zahlen hervorzugehen. Das ist ein Aspekt, den ich nachher nochmal ein wenig beleuchten werde. Die Krisenresistenz des Online-Marktes hat sich, des Kunstmarktes allgemein hat sich hier aber auf jeden Fall wieder bestätigt und eben ein starker Shift hin zum Online-Segment, der auch nachhaltig ist. Selbst wenn jetzt das Online-Segment ein bisschen rückläufig war im vergangenen Jahr, trotzdem noch ein extrem hohes Niveau im Vergleich zum Vorpandemie-Niveau. Global, damit Sie eine Vorstellung haben, wohin die Reise auch geht. 2020 waren laut einer Prognose der UBS ungefähr 1,5 Billionen US-Dollar in Kunst- und Sammlergegenständen gebunden. Vermögen allein von High Net Worth Individuals, also extrem wohlhabenden Menschen. Und dieser Prognose zufolge wird der Wert bis 2025 um weitere 400 Milliarden US-Dollar ansteigen auf 1,9 Billionen US-Dollar. Ganz einfach, weil sehr viele High-Net-Worth und Ultra-High-Net-Worth-Individuals Kunst bereits im Portfolio haben, aber auch immer stärker in dieses Segment gehen und investieren. Mit steigendem Wohlstand wächst also auch die Nachfrage nach Kunst. Und was das mit den Preisen macht, das muss ich wahrscheinlich nicht großartig erläutern, denn der Kunstmarkt reagiert darauf nicht, indem einfach mehr gemalt wird. Das Angebot bleibt gleich, die Nachfrage steigt. Und deswegen ist davon auszugehen, dass auch in Zukunft die Preise am Kunstmarkt weiter nach oben gehen, so wie sie es in der Vergangenheit eben auch getan haben. Der Markt ist aber nicht nur groß. Kunst zählt, das hatte ich eingangs erwähnt, zu einer der attraktivsten alternativen Anlageklassen überhaupt. Und das eben aus mehreren Gründen. Erstens ist Kunst, insbesondere das Segment Blue Chip Art, auf das wir uns spezialisiert haben, renditestark. Sie sehen hier in dem Chart den Vergleich zwischen dem Art Price 100, der die Wertentwicklung der 100 relevantesten Künstlerinnen und Künstler abbildet, im Vergleich zum S&P 500, dem wichtigsten amerikanischen Aktienindex. Und bei dem Vergleich fällt ja direkt auf, der Art Price outperformt den S&P 500 seit mehr als zwei Jahrzehnten konstant und signifikant mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von knapp 9% im Vergleich zum S&P 500, der in etwa bei 4% liegt. Und mit den richtigen Werken ist auch noch deutlich mehr drin. Das Övre von Gerhard Richter beispielsweise hat in diesem Zeitraum deutlich über 10% pro Jahr an Rendite gebracht. Kunst ist allerdings nicht nur renditestark. Der Markt hat sich, wie ich gerade erläutert habe, auch als krisenresistent erwiesen. 2008, 2009 während der Finanzkrise, aber auch während der Pandemie. Ja, man sieht den Effekt auch deutlich im Chart, aber in beiden Fällen gab es eine rasche Erholung und eine Steigerung in sehr kurzer Zeit auch zum Vorkrisenniveau. Ganz einfach, weil der Markt weniger stark auf diese kurzfristigen Effekte reagiert und beispielsweise Themen wie Inflation oder Zinsanstieg auch aufgrund der Käufergruppe, die auf diesem Markt unterwegs ist, sich kaum niederschlagen. Neben dem Thema Krisenresistenz spielt aber noch das Thema Unabhängigkeit eine wesentliche Rolle. Denn Kunst, Unabhängigkeit, was ist damit gemeint? Damit ist gemeint die niedrige Korrelation zwischen Kunst und Aktien beispielsweise. Das bedeutet, es gibt kaum wechselseitige Beziehungen zwischen diesen beiden Anlageklassen. Und das ist aus einer Risikoperspektive für das Portfolio positiv. Denn damit kann man sich Stabilität und Sicherheit ins Portfolio holen, einfach weil negative Effekte in bestimmten Anlageklassen eben nicht übergehen und dann das Gesamtportfolio runterziehen. Und diese Unabhängigkeit, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der die Anlageklasse eben ausmacht. Vielleicht an der Stelle noch zum Thema Inflation. Kunst hat sich als währungsunabhängiges Gut und Objekt auch immer wieder als starker Wertspeicher erwiesen, ähnlich wie beispielsweise Gold. Und gerade in Zeiten der gestiegenen Inflation kann das ein relevanter Faktor sein. Und aufgrund all dieser Eigenschaften, die ich gerade benannt habe, empfehlen auch 85% der Vermögensverwalter ihren ja in der Regel sehr wohlhabenden Kunden, das Portfolio mit Kunst zu diversifizieren, Kunst als Baustein im Portfolio aufzunehmen, 5 bis 10% Beimischung, abhängig natürlich von der eigenen Portfoliostruktur, ist da ein Wert, der teilweise angehalten wird. Und also auch eine Empfehlung der Vermögensverwalter, die sich natürlich mit dem Thema von morgens bis abends beschäftigen. Und genau, so viel zum Intro zur Anlageklasse. Es lohnt sich also, sich mit dem Kunstmarkt zu beschäftigen. Und wie der Markt genau funktioniert, das wird Sven jetzt ein bisschen erläutern.
Vielen Dank, Julian. Ja, wie funktioniert eigentlich der Kunstmarkt? Und wir haben es immer schon wieder angedeutet, es ist ein tatsächlich eher komplexes Umfeld, ein sehr traditioneller, komplexer Markt, exklusiv und exklusiv eher im negativen Sinne, denn es gibt sehr hohe Einstiegsbarrieren, wenn man wirklich am Kunstmarkt, wenn man das Ganze als Investition betrachtet, mitspielen möchte. Es erfordert entsprechendes Wissen, Netzwerk, Know-how, aber bevor wir da tiefer drauf eingehen, schauen wir uns mal an, wer ist denn eigentlich alles am Kunstmarkt aktiv? Und hier die Übersicht zu den verschiedenen Spielern am Kunstmarkt, natürlich startend mit dem Künstler, der Person, die wirklich die Arbeiten erschafft und deren künstlerische Entwicklung das zentrale Element dieser gesamten Geschichte darstellt. Ab einem gewissen Renommee, also Künstler. Es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, wie ein Künstler sich und sein Werk wirklich entwickelt, autodidaktisch oder über Kunstschulen etc. Ab einem gewissen Zeitpunkt dann, wenn ein Künstler wirklich regelmäßig Kunst schafft, wird er entsprechend durch Galerien vertreten. Galerien sind quasi das Management der Künstler, vergleichbar mit einem Spielermanager, der einen Fußballspieler coacht. Denn der Galerist kontrolliert den Inflow der Werke am Primärmarkt. Und ich komme gleich noch zur Unterscheidung zwischen Primär- und Sekundärmarkt. Aber heißt letzten Endes, der Galerist entscheidet, welche Arbeiten wann auf den Markt kommen, wie diese beworben werden. Und das ist entsprechend entscheidend, um einen gesunden Markt aufzubauen und dann auch entsprechend später einen gesunden Zweitmarkt aufzubauen, auf dem Werke gehandelt werden können. Dem Galeristen ist es dabei natürlich wichtig, dass nur mit einer entsprechend hohen Nachfrage und einem auf der anderen Seite kontrollierten Angebot Bewegung in den ganzen Markt eines Künstlers kommt. Und der Galerist stellt entsprechend, um dieses Nachfrageangebot auszugleichen, legt er nicht nur fest, welche Werke, wie viele Werke wirklich auf den Markt kommen, sondern natürlich auch, zu welchen Preisen. Man kann so diese ganze Dynamik für einen Künstler, für eine Künstlerin bestimmen. Nachgefragt werden die Künstler in der Regel von einerseits Kunstsammlern und andererseits privaten Anlegern. Und beide Gruppen, das ist eigentlich schon intuitiv, verfolgen natürlich dabei unterschiedliche Absichten. Sammler bauen eine Kollektion auf nach ganz eigenen Kriterien, können sich zum Beispiel auf bestimmte KünstlerInnen fokussieren, auf eine bestimmte Epoche, auf ein bestimmtes Material, auf eine bestimmte Machart. Zum Beispiel, dass man sagt, ich habe eine ganze Sammlung jetzt speziell an Skulpturen oder speziell an Ölgemälden. Und es geht dabei gar nicht nachrangig um die Wertentwicklung, sondern wirklich eher um das Ästhetische und das Kunsthistorische. Anders ist es dann bei den Anlegern, da geht es wirklich um die Wertentwicklung der Werke und entsprechend gibt es dann andere Auswahlkriterien, um ein Werk zu identifizieren. Beim privaten Anleger, anders jetzt als beim Kunstsammelnden, wie gesagt, das ist häufig der Fall, dass man sich immer auf Bestimmtes spezialisiert, ist Diversifikation beim privaten Anleger deutlich wichtiger, wie in jedem anderen Portfolio eben auch. Und noch ein Wort zu den Sammlern. Hier gibt es wirklich Sammler, sehr, sehr bedeutende Sammler, die tatsächlich so große Sammlungen haben. Man kennt sie auch teilweise aus Museen, dann sind da ganze Sammlungen gespendet worden, die dadurch aber auch eine entsprechende Marktmacht haben und entsprechend stabilisierend auf den Markt wirken können. Und natürlich wirken, weil ihnen auch wichtig ist, was mit ihren Künstlern, mit ihren Werken passiert. Ein weiterer Spieler sind die Auktionshäuser, also entsprechend der zentrale Marktplatz, auch starke Preistreiber und eben sehr öffentlichkeitswirksam, da von den Auktionshäusern regelmäßig Auktionsergebnisse, natürlich auch ganz besonders dann Rekordverkäufe, Schlagzeilen machen. Und last but not least Museen. Museen sind nicht profitgetrieben, haben aber trotzdem bei der Wertschöpfung einen enormen Einfluss. Denn letztendlich ist es der Ritterschlag für einen Künstler, für eine Künstlerin, Ausstellungen in Museen zu haben, temporäre, dann natürlich nochmal der größere Ritterschlag, wirklich in eine permanente Ausstellung aufgenommen zu werden. Und dadurch bekommt ein Künstler nochmal einen ganz anderen Stempel, der Wert steigt entsprechend. Abverkauf wird in der Regel wiederum beim Museum nicht. Heißt, wenn ein Werk dann wirklich mal in ein Museum aufgenommen wird, wird bis auf absolute Ausnahmen ein Werk nicht mehr weiterverkauft und ist damit dem ganzen Fluss des Marktes tatsächlich entzogen. Genau. Und ich hatte es gerade schon angesprochen, man unterscheidet zwischen Primärmarkt und Sekundärmarkt. Letzten Endes auch zwischen Galerien und Kunsthändlern. Der Primärmarkt ist wirklich der Emissionsmarkt, wo ein Werk zum ersten Mal auf den Markt kommt. Wie gesagt, der Preispunkt wird gesetzt. Das Ganze wird sehr stark von den Galeristen, von den Managern der Künstler kontrolliert. Und sobald dann ein Werk nicht mehr von Künstler über die Galerie zum Sammler oder Anleger kommt, sondern von einem Anleger nochmal über einen dann in dem Fall Kunsthändler, zum nächsten Anleger oder zum Sammler oder was auch immer, dann ist man eben auf dem Sekundärmarkt unterwegs. Und in einem nächsten Schritt, wenn wir uns anschauen, welche Künstlerkategorien gibt es denn, sieht man sehr schnell, je weiter ein Künstler ist, also gerade am Anfang jetzt hier zum Beispiel bei den aufstrebenden Künstlern, ist man eben speziell am Sekundärmarkt unterwegs. Je weiter, je etablierter ein Künstler ist, desto stärker wird auch der Primärmarkt tatsächlich bedient. Aufstrebende Künstler, da handelt es sich wirklich um primär junge Künstler, frisch von den Kunstakademien, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Kann eigentlich betitelt werden mit hohes Potenzial, aber eben auch entsprechend hohes Risiko, da nur sehr, sehr wenige es wirklich dann auf die nächste Treppe schaffen. Und man kann natürlich, wenn man das Ganze als Investition sieht, entsprechend Gewinne mitnehmen. Es kann aber durchaus auch in diesem Segment sein, dass ein Künstler, eine Künstlerin wieder komplett von der Bildfläche verschwindet und Werke entsprechend auch komplett ihren Wert verlieren. Wenn Künstler dann etablierter sind, ihre ersten Ausstellungen haben, wirklich von einer Galerie vertreten werden, dann spricht man von etablierten Künstlern. hier auch ganz bewusst zum Beispiel Banksy gewählt als ein etablierter Künstler auf dem Weg in Richtung Blue Chip. Man sieht aber bei den etablierten Künstlern so ein Mittelding zwischen diesen ganz etablierten Blue Chip Künstlern und den aufstrebenden Künstlern. Man kann eindeutig schon sehen, in welche Richtung sich ein Künstler entwickelt, aber auch hier ist das Risiko noch größer und man sieht hier auch noch häufiger Hypes, also die Möglichkeit, wie im Falle Banksy zum Beispiel, dass ein Künstler für eine gewisse Zeit sehr, sehr stark gehypt wird und der Markt dann wieder stärker zurückgeht oder sogar einbricht. Heißt, hier ist der Markt noch nicht so stabil, wie das dann bei den Blue-Chip-Künstlern der Fall ist. Und Blue-Chip kennt man von Aktien, kennt man aber auch zum Beispiel aus den Spielcasinos. Also Blue-Chip aus den Casinos kommt noch wirklich dieser Begriff Chip, also die wirklich wertvollsten Chips, die wertvollsten oder am besten performendsten Aktien und eben auch die wertvollste, am besten performendste Kunst. Und hier sprechen wir wirklich von Künstlern, die seit Jahrzehnten aktiv sind, regelmäßig Rekordpreise in Auktionen generieren und deren Markt weiterhin stark steigt, aber eben stabil steigt. Und man kann eindeutig sehen, dass es eine gefestigte Nachfrage. Dabei kann es sich um bereits verstorbene Künstler handeln, wie ein Pablo Picasso, wie ein Claude Monet oder auch noch um lebende Künstler, wie zum Beispiel ein Gerd Richter oder ein Georg Baselitz. Auf der Folgeseite hier auch noch mal ein paar Beispiele tatsächlich für Blue-Chip-Künstler und das sind eben die Künstler, die man dann auch in der Regel kennt, selbst wenn man sich gar nicht so stark mit dem Thema Kunst auseinandersetzt. Wie gerade schon gesagt, Pablo Picasso, Gerd Richter, Claude Monet, Andy Warhol gehört dazu, Basquiat, Heinz Mack und um auch eine Künstlerin hier zu nennen, Joanne Mitchell zum Beispiel. Also es ist wirklich, ich habe eben schon mal die Sportreferenz genannt, letzten Endes die Champions League der Kunstschaffenden. So viel kurz der Exkurs zum, wie funktioniert eigentlich der Kunstmarkt. Im nächsten Schritt die Frage, wie kann ich denn in Kunst investieren? Und hier gibt es einige Barrieren, also Julian hat vorgestellt, Kunst ist eine sehr attraktive Anlageklasse, renditestark, unabhängig etc. Warum hat dann nicht schon jeder in Kunst investiert? Und hier gibt es eben bestimmte Einstiegsbarrieren, die sehr wesentlich davon abhalten, dass man einfach mal so in Kunst investieren kann. Sehr wichtiger Faktor natürlich die finanziellen Mittel, also wirklich das Kapital. Und wenn man, und das ist auch unsere klare Empfehlung, in Blue-Chip-Kunst investiert, muss man entsprechend Kapital aufbringen, wenn man ganze Werke kaufen möchte. Da geht es mal mindestens bei mehreren 10.000, eher bei Hunderttausenden, Millionen von Euros los, wenn man von Werken spricht, die sich wirklich als Investition hier eignen. Und selbst wenn man das entsprechende Kleingeld hat, möchte man ja auch nicht alles in ein Werk stecken und so ein Klumpenrisiko dadurch kreieren. Ebenso wichtig das Know-how. Also man muss wirklich die einzelnen Spieler am Markt kennen und ja ein gewisses Insiderwissen haben, welcher Künstler zum Beispiel dann auch im kommenden Jahr im MoMA in New York eigentlich eine Einzelausstellung bekommen wird. Das weiß man idealerweise schon, bevor es öffentlich gemacht wird, um smart einkaufen zu können. Und selbst wenn man das Geld, das Know-how hat, braucht man dann auch das Netzwerk, um an die Werke zu kommen und das zu kompetitiven Preisen. Bei mir, ich persönlich komme aus Köln, würde man da wirklich vom Klüngel sprechen. Also wirklich die Möglichkeit, an die genau richtigen Werke für Investitionen zu kommen. Wie kann man in Kunst investieren, wenn man all diese Hürden überspringen möchte? Das ist genau das Ziel, was wir verfolgen, ist einfach machen, in Kunst zu investieren. Eigentlich so einfach wie in Aktien investieren. Eben ohne exorbitantes Startkapital, ohne tiefergehendes Wissen und dass man jetzt tagtäglich nichts weiteres macht, als sich irgendwie über Kunst zu informieren. Und auch ohne das Netzwerk und ohne das Management, was auch mit so Werken einhergeht, Verwahrung, Versicherung etc. Und das muss man bei uns nicht. All das covern wir full service. Man kann mit Artrate schon ganz einfach online in ein paar Klicks anteilig in sorgfältig kuratierte Blue-Chip-Kunstwerke oder Portfolio investieren und so an der Wertentwicklung dieser Künstler, dieser Künstlerin partizipieren. Dafür wählen wir wirklich anhand sehr strenger Investitionskriterien gemeinsam mit unserem Netzwerk aus Kunstexperten nur die vielversprechendsten Werke, also die vielversprechendsten, vielversprechend im Sinne einer Investition, im Sinne einer potenziellen zukünftigen Wertentwicklung. Nur die vielversprechendsten Werke schaffen es in unser Portfolio auf unsere Plattform. Wir sprechen intern sehr gerne von No-Brainer-Investments. Also nur solche schaffen es wirklich, bei uns veröffentlicht zu werden. Nachdem wir diese Werke ausgewählt und dank unseres Netzwerks zu sehr kompetitiven Einkaufskonditionen einkaufen konnten, machen wir es möglich, schon ab 1.000 Euro in diese Werke zu investieren, anteilig. Dafür geben wir entsprechende Wertpapiere aus, die Gesamtheit des Kunstwerks darstellen, und da kann man anteilig eben diese Anteile erwerben. Und last but not least auch der gesamte Prozess, was jetzt Verwahrung, Versicherung, Management angeht, auch Ausstellung, Platzierung der Werke, sie wirklich sichtbar zu machen, all das läuft über uns und ermöglicht es eben, wie Julian schon gesagt hat, dass solche Werke nicht in irgendwelchen Zollfreilagern verschwinden, sondern durch seine Investitionen tut man sich in Anführungszeichen selber was Gutes, indem man die Rendite mitnimmt, kann aber selber seine Werke auch besuchen. Wir haben das immer wieder auf Ausstellungen, dass dann wirklich Investoren vorbeikommen und eben dem Freundeskreis präsentieren. Das ist übrigens ein mein Gerd Richter Werk, das ist mein Georg Baselitz. Ein Punkt, den ich noch machen möchte: Wie können wir das eigentlich zugänglich machen? Wir benutzen ja auf der einen Seite technisch gesehen die Blockchain, um es kostengünstig, einerseits aber auch fälschungssicher, andererseits möglich zu machen, in Kunst zu investieren. Damit hat man als Anleger letzten Endes nicht wirklich was zu tun. Wie gesagt, man wird auf unserer Webseite artrade.io, wenn man sich ein Werk ausgesucht hat, in das man investieren möchte, ganz einfach durch den ganzen Prozess geleitet. Wenn man sagt, ich habe mit Wallets etc. auch nichts zu tun, auch da muss man sich überhaupt nicht mit auseinandersetzen. Das ist alles bei uns im Prozess integriert. Das als ein Punkt hier, aber gibt uns eben die Möglichkeit, auch mit auf der anderen Seite rechtlichen Neuerungen wie dem elektronischen Wertpapiergesetz, alteingesessene Intermediäre wie Clearstream etc. auszuklammern und so die Kosten hierbei zu drücken. Und eben diese anteilige Investition, sonst hätte man gemeinsam zum Notar laufen müssen, online möglich zu machen. Ja, kurzer Blick tatsächlich einmal auf die Kunst nochmal zurück. Das ist der Kunstkompass 2022, ist im Ende letzten Jahres erschienen. Der Kunstkompass des Wirtschaftsmagazins Kapital, tatsächlich eines der führenden Kunstrankings, und selbst Wettbewerber wie das Wall Street Journal sagen ganz klar, es ist sehr schwierig, überhaupt Künstler zu ranken, und dass das eines der unabhängigsten und besten Rankings ist, die es gibt. Und schaut man sich dieses letzte Ranking an, ist auf Platz Nummer 1 Gerd Richter, Platz Nummer 3 Georg Baselitz und als Aufsteiger des Jahres auf Platz 6 Tony Gregg. Den kann man hier auch sehr schön auf der Coverseite des Kunstkompasses sehen. Und wenn man das wiederum mit unserem Portfolio vergleicht, das sind jetzt alles Werke, die haben wir entsprechend schon vor der Veröffentlichung auf die Plattform gebracht. Aber man sieht Werke von Gerd Richter, von einem Gerd Richter als einer der bedeutendsten, aber auch teuersten lebenden Künstler, hat tatsächlich mittlerweile sein Werk komplett eingestellt. Heißt, es gibt keinen Primärmarkt mehr, es gibt nur noch einen Sekundärmarkt, auf dem Richterwerke gehandelt werden. Deswegen auch eine sehr spannende Investition. Georg Baselitz ebenfalls ist, ich habe es gerade gesagt, Kunstkompass Nummer 3, hat im Metropolitan Museum of Modern Art in New York einen komplett eigenen Raum, als einer der, also ist eine absolute Ausnahme, normalerweise sind es gemeinsame Ausstellungen, er hat einen komplett eigenen Raum ständig im Museum. Und wie gesagt, Tony Gregg als Aufsteiger des vergangenen Jahres, und Tony Gregg finde ich immer ganz spannend, wenn man einmal darauf geachtet hat, findet man diese Skulpturen von Tony Gregg immer wieder, sei es irgendwie in Berlin vom Bundestag oder Ja, zum Beispiel in Malaga auch vom Rathaus haben mich gerade noch Urlaubsgrüße erreicht. Also achten Sie gerne mal in Zukunft auch auf diese Skulpturen, die einem, wenn man ja einen Blick dafür entwickelt hat, immer wieder auffallen. Abschließend würde ich das Ganze kurz, das war jetzt rückblickend, das waren vergangene Investitionschancen mit aktuellen Möglichkeiten, mit uns in Kunst zu investieren und hier eine sehr momentan angesagte Künstlerin Nan Goldin, tatsächlich eine Fotografin. Und schaut man sich beispielsweise von UBS und der Art Basel den Art Market Report an, kann man sehen, dass die Fotografie im letzten Jahr, in den letzten Jahren sehr, sehr stark entwickelt hat. Also tatsächlich ein aufstrebender Markt, deswegen für uns sehr interessant, sieht man auch, wenn man sich die Performance von Goldins Werken über die letzten Jahre anschaut. Fast plus 20% innerhalb eines Jahres. Und Golden, also grundsätzlich Fotografie sehr angesagt, die setzt sich aber auch mit Themen auseinander, gerade irgendwie was Sucht, was aber auch die LGBTQ-Szene, insbesondere in ihrer Heimatstadt New York angeht, setzt sich sehr stark mit diesen Themen auseinander, die ja auch momentan sehr aktuell sind, was ihre Preise weiter treibt und entsprechend aus unserer Sicht eine sehr, sehr spannende Investitionschance in diesem Falle Einzelwerk. Wir möchten es immer ermöglichen, in Einzelwerke zu investieren, wenn man sagt, ich möchte mir mein Portfolio selber aufbauen oder ich möchte ganz speziell in diese Machart oder in diese Künstlerin investieren. Und die zweite Investitionschance, die ich gerne zeigen wollen würde, ist das Editionsportfolio, das wir gemeinsam mit Weng Fine Art aufgesetzt haben. Hier wirklich die Möglichkeit, wenn man sagt, ich möchte nicht in ein einzelnes Werk investieren, man kann natürlich auch beides machen, aber ich möchte in ein eher schon diversifiziertes Portfolio investieren, kann man das hier machen. Editionsportfolio, auch sehr spannend. Editionen sind grundsätzlich auch eine ganz interessante Investition, aber es ist sehr schwer, zu starken Einkaufskonditionen an eine Edition zu kommen. Deswegen bisher bei uns der Fokus gerade im Bereich der Einzelwerke auf Unikate. Dieses Editionsportfolio ermöglicht es uns aber, Editionen zu sehr guten Konditionen eben über diesen Partner einzukaufen. Wir haben immer Vorkaufsrecht, heißt, wir können schon an die Editionen, bevor sie überhaupt an den Markt kommen und dann eben auch schon unter dem Einstiegspreis. Und hier investiert man wirklich an eine breite Auswahl an Werken von den unterschiedlichsten Künstlern, wie zum Beispiel Christo, Jeff Koons oder Ai Weiwei. So viel zu den aktuellen Angeboten und im Kurzdurchlauf zu Artrate. Julian Edder, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und ich freue mich jetzt abschließend auf die Fragen.
Genau, vielleicht eine Sache noch, bevor wir mit den Fragen starten. Also auch nochmal, ich hoffe, Sie haben eine Menge spannende Fakten mitnehmen können zum Thema Kunstmarkt und Anlageklasse Kunst. Wie gesagt, bevor wir mit den Fragen loslegen, an der Stelle schon mal der Hinweis. Natürlich können Sie sich auch jederzeit mit uns ein persönliches Informationsgespräch buchen. Einfach auf artrate.io vorbeischauen und da finden Sie dann auch einen Reiter, wo Sie ein Gespräch mit uns vereinbaren können. Und außerdem möchte ich Ihnen allen noch ans Herz legen, sich für unseren Newsletter anzumelden, ebenfalls auf artrate.io, einfach runterscrollen. Da bekommen Sie nämlich nicht nur die spannendsten Infos zu anstehenden Drops und Events mit, Sie erhalten auch einmal im Monat ein Art Market Update, wo wir die wichtigsten und spannendsten News aus dem Kunstmarkt und der Kunstwelt für Sie kuratieren und aufbereiten, sodass Sie beim nächsten Party Talk zum Thema Kunst auf jeden Fall exzellent gewappnet sind und einfach auf dem Laufenden bleiben. Den Hinweis wollte ich hier schon mal platzieren. Ja, und jetzt freuen wir uns auf all die Fragen, die eingegangen sind.
Wir haben eine ganze Reihe. Ich fange mal vorne an. Ich möchte Teilnehmer wissen, investieren wäre ja und traden vor allen Dingen wäre ja auch kaufen und verkaufen. Wie funktioniert das mit dem Verkauf? Wie kann ich mich dann von meinem Anteil wieder trennen?
Ja, also natürlich eine ganz wichtige Frage. Vielleicht vorweg einmal wichtig zu wissen, Kunst ist eine mittel- bis langfristige Anlageklasse. Das heißt, man sollte sich darauf einstellen, die Halteperiode, die wir für die Kunstwerke ansetzen, das ist im Durchschnitt 5 Jahre, auch im Optimalfall mitgehen zu können. Aber natürlich braucht es ein Exit-Szenario. Wir entwickeln gerade mit unserem Technologiepartner Cashlink einen eigenen Sekundärmarkt, auf dem dann die Token jederzeit individuell getradet werden können über ein Bid-Ask-System. Der wird voraussichtlich auch noch im Laufe dieses Jahres live gehen, sodass man dann auch traden kann. Aber da nochmal der Hinweis, mittel- bis langfristige Anlageklasse. Wir empfehlen niemanden sozusagen zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Es ist einfach eine andere Anlageklasse als jetzt beispielsweise Aktien und deswegen auch ein etwas anderes Tradingverhalten. Genau.
Also ist es momentan ein Primärmarkt und Sie arbeiten, aber ihr arbeitet an dem Sekundärmarkt.
Ja. Genau, genau. Im Moment kann man.
Von mir an der Stelle, wie kommt ihr denn zu den laufenden Wertfeststellungen? Also wenn ich sage, es entwickelt sich so viel weiter, muss ich ja eigentlich permanent einen Preis haben für etwas. Wie funktioniert das? Ja.
Also Preisentwicklung, wenn wir die Marktpreise ermitteln, die basiert auf zwei wesentlichen Komponenten. Das eine ist ein datenbasierter Analyseprozess. Wir sind strategischer Partner von ARPNet, der weltweit größten und unabhängigen Auktionsdatenbank und haben da eben Zugriff auf mehr als 12 Millionen Datenpunkte extra für uns kuratiert im Segment Blue Chip Art, mit der wir die Entwicklung von Künstlerinnen und Künstlern und deren Werken in der Vergangenheit betrachten können. Dann schauen wir uns parallel dazu natürlich immer auch Vergleichswerte aktuelle Auktionsergebnisse an, die einem Werk, das ist bei Unikaten ja ein bisschen was anderes als bei Editionen, einem Werk in unserem Portfolio gleichen. Unikate gibt es halt nur einmal und den echten Preispunkt wird man für dieses Werk immer erst dann feststellen, wenn es wieder verkauft wird. Aber natürlich kann man sich an Werken, die der Form, der Machart, der Größe, dem Entstehungszeitpunkt im Übrigen eines Künstlers oder einer Künstlerin entsprechen, orientieren. Und so finden wir einen datenbasierten Schätzpreis und das Ganze schneiden wir gegen mit Expertenmeinungen. Wir haben unabhängige Kunstexperten in unserem Netzwerk und holen uns zu jedem Kunstwerk mehrere Meinungen unabhängiger Art und Weise dazu ein und bringen dann so auch noch die Komponente des externen Know-hows sozusagen rein. Niemand kennt den Markt besser als die Menschen, die sich 20, 30 Jahre schon mit dem Thema beschäftigt haben. Und das ist die zweite Komponente. Und genau, dann gelangen wir zu einem Schätzpreis. Und nur wenn wir zu oder unter dem aktuellen Marktwert einkaufen können, dann kommt ein Kunstwerk auch auf unsere Plattform.
Danke dafür. Eine Frage von einem Teilnehmer zu der Kooperation mit Wang Fine Arts. Wie groß ist denn das Volumen in dem, er nennt es hier Fonds, der Teilnehmer?
Es ist bis zu 1 Million Euro, das Volumen des Korps mit Wang Fine Art.
Er wollte jetzt wissen, wie viel da schon drin investiert ist. Also die Assets under Management, würde man bei einem Fonds sagen.
Genau, also zu den Assets under Management geben wir bei dem laufenden Produkt haben wir noch keine Aussagen rausgegeben, das würden wir auch so halten, sind aber auf jeden Fall schon deutlich sechsstellige Beträge drin. Ja, das Millionenvolumen ist noch nicht durch, aber der Korb ist ja auch noch relativ frisch aufgelegt. Und im Retail-Produkt ansonsten haben wir schon deutlich über 1,3 Millionen Euro aufgebaut. Parallel dazu haben wir ja noch ein Produkt für institutionelle Anleger, aber ich glaube, danach war gar nicht die Frage sozusagen, genau.
Und dann dazu passt die nächste Frage, die Mindestanlagesumme. Ja. Wann könne man investieren?
Ab 1.000 Euro kann man investieren.
Und man kann sich aussuchen, in welches. Ich lese das gerade zu Ende, deswegen zögere ich etwas.
Genau, also man hat die Möglichkeit, in Einzelwerke zu investieren. Also man kann wirklich sagen, ich lege jetzt 1.000 Euro in Nan Golden und ich lege 5.000 Euro in das Werk von Gerd Richter, wenn es jetzt gerade zur Verfügung stehen würde. Und wir haben Investoren, die also speziell sagen, ich möchte in Einzelwerke gehen und mir selber mein Portfolio aufbauen und sind jedes Mal, wenn ein neues Werk verfügbar ist, dann in einem neuen Werk zum gewissen Punkt dabei. Wenn man sagt, ich möchte überhaupt gar nicht selber drüber nachdenken, ich möchte direkt diversifiziert sein, kann man ins Portfolio gehen und tatsächlich ein Großteil unserer Bestandsinvestoren ist sowohl im Portfolio als auch in Einzelwerken investiert.
Danke dafür. Hier eine Frage zur Verwahrung. Werden die Kunstwerke bei einem Treuhänder oder in einem Sondervermögen verwahrt?
Genau, also alle Werke sind komplett, also für die Werke werden eigene Firmen gegründet, Verwahrgesellschaften. Und letzten Endes die einzigen Forderungen, die gegen diese Gesellschaften laufen, sind tatsächlich die der Anleger. Also es ist komplett getrennt von der Artrade GmbH, die zum Beispiel unsere Gehälter zahlen würde.
Eine Frage, was zu dem an, noch ein kleiner Anschluss zu dem eben mit dem 1-Millionen-Portfolio. Was passiert, wenn das voll ist?
Wenn also das wenn Sie, dann wird ein Portfolio geschlossen und dann wird das nächste Portfolio aufgesetzt.
Okay, und dann noch eine Frage. So.
Ist ja eine Menge reingekommen, sehr schön.
Ja, ja, noch, es geht noch weiter. Wenn ihr noch einen Moment Zeit habt, hätte gesehen, dass im letzten Jahr mit Damien Hirst auch digitale Kunst in NFT-Form fraktionalisiert angeboten wurde. Wie ist eure Einschätzung zu diesem Markt?
Ja. Magst du, Sanja?
Ja, sehr gerne. Also, das Wichtigste vorneweg, wir haben grundsätzlich den Filter Blue Chip Künstler, also wirklich die Top 100 Künstlerinnen und Künstlerinnen. Grundsätzlich unsere Sicht auf NFTs ist, oder Julian kann es gerne ergänzen, vielleicht direkt meine persönliche Sicht. Ich bin bei allen Themen, die irgendwie sehr gehypt werden, immer erstmal vorsichtig. Ich glaube aber, wenn man den Filter, wie man das jetzt zum Beispiel Damien Hirst vorgesetzt hat, es ist letzten Endes einfach nur eine andere Machart. Also ob man jetzt eine Skulptur aus Glas hat, aus Holz, ein Gemälde auf Leinwand oder auf Papier oder eben ein digitales Werk, dann ist es letzten Endes einfach nur eine andere Art und Weise, Kunst zu schaffen, aber für uns durchaus auch interessant, aber es müssen die gleichen strengen Investitionskriterien erfüllt werden, wie für jedes andere Kunstwerk auch. Schaut man sich den Art Basel Report an, ich habe es eben schon gesagt, ist jetzt den aus dem aktuellen Jahr, ich glaube im Mai gerade frisch rausgekommen, sieht man da, also wenn man es wirklich komplett zahlenbasiert macht, eine interessante Entwicklung. Man sieht aber auch, der Hype ist wieder ein bisschen zurückgegangen, da sind die NFT-Käufe zurückgegangen und das wird sich jetzt auf einem stabilen Level einpendeln und wahrscheinlich ähnlich entwickeln, wie sich auch die Fotografie entwickelt hat, die auch schon für mehrere Jahre verfügbar war, bevor es wirklich eine fest etablierte Kunstform geworden ist.
Die Frage, ihr verleiht die auch, also die Werke werden auch auf Ausstellungen gegeben, als Dauerleihgaben oder?
Genau, wir suchen immer nach thematisch passenden Ausstellungen, wo wir die Werke dann platzieren können. Das ist auch kein Verdienststream oder kein Income-Stream von Artrade. Dafür nehmen wir natürlich nichts, weil es uns darum dann geht, auch die Werke eben ausstellen zu können. Ein Beispiel, wir haben zwei Aquarelle von Gerhard Richter im Portfolio. Und anlässlich des 90. Geburtstages des Künstlers gab es eine Ausstellung, die sich nur mit Aquarellmalerei von Richter beschäftigt hat. Eine absolute Seltenheit in seinem Oeuvre. Es gibt nur wenige hundert Blätter, die in seiner gesamten Schaffenszeit überhaupt entstanden sind, Aquarelle. Zwei davon waren bei uns im Portfolio und die haben wir als Leihgabe dort hineingeben können. Zwei von insgesamt, ich glaube, 52 Exponaten. Und so machen wir das eben mit den anderen Kunstwerken auch plus eben eigene Ausstellungen. Wir haben Ende des vergangenen Jahres beispielsweise eine große Jahresausstellung hier in Düsseldorf gehabt. Da hatten wir 3 Wochen lang Räumlichkeiten eben angemietet und haben unser gesamtes Portfolio ausgestellt. Und die Ausstellung ist dann auch immer kostenfrei zugänglich für alle. Und genau, wer im Newsletter ist, wird darüber auch informiert. Genau.
Noch eine Frage, seid ihr als Gründer, Gründerin selbst investiert? Stichwort Incentivierung.
In die Kunstwerke, nehme ich mal an, das ist die Frage. Genau, also wir investieren auch selber in die Kunstwerke, ja, nicht jetzt sozusagen mit einem Fixum, jedes Kunstwerk mit X Prozent, aber wir investieren auch selber in die Kunstwerke, auch ein bisschen sozusagen individuell abhängig, aber wir sind alle sozusagen auch selbst da drin. Das ist bei uns allerdings immer nur ein bisschen aufwendiger, wir müssen dann anmelden, dass es sozusagen ein Eigengeschäft ist, weil es sich hier um ein Finanzprodukt handelt, also ein bisschen aufwendiger, aber ja, wir haben auch eigenes Geld, privates Geld in den Kunstwerken stecken, die bei Artrade investierbar sind. Genau.
Das ist eine Frage jetzt zweimal zu einer bestimmten Segmentierung von dem Künstlermarkt. Ich glaube, damit beenden wir das dann auch heute. Es kann ja jede, die hier noch Fragen hat, sich auch direkt an euch wenden. Das eine ist zu eurer Einschätzung der Perspektive von Frauen, Künstlerinnen in letzter Zeit sehr viel mehr Aufmerksamkeit finden würden. Sehen Sie da langfristig eine, seht ihr da langfristig eine Wachstumschance?
Sozusagen bei weiblicher Kunst von Frauen?
So verstehe ich die Frage.
Ja, genau. Also, Max, ich nehme mir die Frage als Frau sehr gerne mal. Ja, auf jeden Fall. Also man sieht sowohl im öffentlichen Diskurs, dass mehr gepusht wird. Man sieht es aber auch, wenn man sich die führenden Galerien anschaut, dass immer mehr Frauen tatsächlich auch von den großen Galerien vertreten werden. Und entsprechend, ich hatte gerade Nan Goldin als Beispiel genannt, also Künstler des Jahres ist tatsächlich Nan Goldin laut Monopol, also natürlich Künstlerin in dem Fall. Und man sieht es, wie auch in vielen anderen Bereichen auch, dass es ein Bereich ist, in dem bisher einfach noch nicht genug Raum gegeben wurde. Und das ändert sich jetzt. Und wir sehen es auf jeden Fall. Deswegen Nan Goldin zum Beispiel auch ausgewählt als ein sehr, sehr spannendes Feld.
Vielen Dank für die Antwort. Ich denke, vielen Dank für eure Zeit und eure Expertise. Ich fand es selber eine sehr spannende Session heute. Und allen weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die noch da sind, Fragen haben, können ja direkt mit euch Kontakt aufnehmen.
Sehr gerne. Und
dann wünsche ich allen viel Erfolg mit möglichen Investitionen in Kunst und euch viel Erfolg mit den weiteren Jahren, die vor euch liegen, mit dem Projekt.
Dankeschön. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und ja, einen guten Montag weiterhin.